Ihr Lieben, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal so eine richtige Bergbesteigung gemacht habt. Vielleicht kommt das Bild gleich von der Präsentation, ich hoffe. Ja, vielleicht war es bei euch im letzten Urlaub tatsächlich, dass ihr auf einen hohen Berg gestiegen seid. Vielleicht seid ihr aber auch schon ein bisschen älter und das ist schon länger nicht mehr so Thema, Bergbesteigung. Vielleicht seid ihr aber auch so echte Flachland-Tiroler, denen das vielleicht ganz egal ist. Aber meine Frau und ich sind meistens, wenn wir im Urlaub irgendwo gewesen sind, ja, waren wir irgendwo, wo man auch irgendwie klettern konnte oder wo man wandern konnte. Meine steilste Wanderung war nicht nur die Besteigung des Teide, das ist hier, der höchste Berg Spaniens, 3718 Meter hoch. Ich muss sagen, ich bin nicht von null hochgelaufen, oder wir, sondern ja, da kann man am Tag zu einer Station laufen und dann am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang auf den Gipfel. Das ist unglaublich. Ja, meine höchste Tour war dann allerdings, dass wir Männer uns mal so gesagt haben, so aus der Gemeinde, naja, hochlaufen machen ja viele. Wir laufen hoch und wieder runter. Ja, das hat dann so 10 Stunden gedauert und ich hatte etwa ein halbes Jahr blaue Fußnägel hinterher. Werde das dann auch so schnell, glaube ich, nicht mehr machen, aber einmal habe ich es gemacht, immerhin. Aber auch allein bei so einem Aufstieg, das ist schon unglaublich, wenn man dann da oben ist, gerade zum Sonnenaufgang, der Teide ist so dreieckig und der wirft einen dreieckigen Schatten wie ein Uhrzeiger auf die Insel. Und man kann tatsächlich sehen, wenn man dann Zeit sitzt, wie sich das so langsam bewegt. Also es ist total eindrücklich. Und wenn man dann da oben ist, so diese Stille und diese Weite, da kann man sich vorstellen, warum Berge in der Bibel so eine besondere Rolle haben. Die Bibel ist voller Berggeschichten. Der Berg in der Bibel ist immer wieder ein Ort der besonderen Gottesnähe oder auch der Gottesoffenbarung oder auch der Stille. Zu besonderen Momenten sind immer wieder besondere Menschen auch auf Berggipfel gestiegen oder auf Berge geklettert. Ihr kennt vermutlich den Berg Sinai, da wo ja, Mose die 10 Gebote empfangen hat. Da werde ich heute auch einen kleinen Abschnitt zu nehmen, heute am Israel-Sonntag. Ein Abschnitt, der so ein bisschen davor steht. Oder vielleicht, wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, denkt ihr an den Berg Tabor, da dieser Berg der Verklärung, da wo Jesus auf besondere Weise nochmal so verwandelt wurde, Petrus, Jakobus und Johannes eine Wahnsinnserfahrung dort machen, weil Mose und Elia da noch erschienen, auch ein Berg. Oder die bekannteste Rede Jesu, da habe ich vor 2 Wochen ja einen Teil rausgenommen, die Bergpredigt, da geht Jesus auch auf einen Berg hinauf, nicht nur aus akustischen Gründen, sondern weil der Berg auch ein Symbol ist, immer wieder. Papst Benedikt, der ehemalige Ratzinger war das, glaube ich, ne? Der hat ein Jesusbuch geschrieben, das ich tatsächlich mal gelesen habe. Und er ist da ganz stark drauf eingegangen, die Bergpredigt, ja, das ist wie so eine neue Offenbarung, die Jesus da bringt. Also da füllt er das Gesetz neu. Er bringt quasi eine neue Tora, so hat er das genannt. Also spannende Geschichten. Über Berge könnte man ganz viel nachdenken, so in der Bibel. Orte der Stille, Orte der besonderen Gottesnähe, Orte der Gottesoffenbarung. Und wie gesagt, der heutige Predigttext ist ein Abschnitt aus dem 2. Buch Mose, kurz bevor Mose die 10 Gebote empfängt. 2. Buch Mose heißt ja im Lateinischen Exodus. Gibt es auch so schöne Reggae-Lieder und sowas, die das besingen. Die haben das auch ganz stark mit dem Exodus, mit dem Auszug. Handelt natürlich davon, das ganze Buch, dass das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war. Der Pharao verstockt und dann lesen wir von Plagen, die den Pharao befallen und das Volk ziehen kann. Und dann Wunder über Wunder. Gott geht dem Mose und seinem Volk voran in einer Wolkensäule, die nachts zu einer Feuersäule wird, damit man sehen konnte. Der Durchzug durch Schilfmeer, ähnliche Geschichten im Buch Exodus. Ja, bevor ich den Predigttext lese, habe ich Katrin gestern versprochen, noch einen kleinen Witz. Vielleicht kennt ihr den schon. Da sitzt ein Mann auf einer Parkbank, liest in der Bibel und ruft: Halleluja, der Herr tut Wunder. Dann geht ein Theologe vorbei und sagt: Guter Mann, was machen Sie da? Ja, ich habe gerade gelesen, wie das Volk Israel durchs Rote Meer ziehen konnte, wie Gott das Meer geteilt hat. Und sagt er, guter Mann, ich habe so lange Theologie studiert, das war alles also gar nicht so spektakulär, das Wasser, das war nur knietief, die konnten da also so durchlaufen, ist alles, also mit den Wundern ist nichts so. Ne? Und er geht weiter. Und dann hört er von Weitem, also der Theologe, Halleluja, der Herr tut Wunder. Denkt, was? Und geht zurück, sagt, guter Mann, ich habe Ihnen doch gerade erklärt, das Wasser, das war ja nur knietief, wo die da durchgegangen sind. Und dann sagt der Mann, ja, aber ich habe weitergelesen, das ganze Heer der Ägypter ist in nur knietiefem Wasser ertrunken. Das ist doch wirklich ein Wunder. Ja, das Buch Exodus, ein Buch voller Wunder, voller Bewahrung, voller Versorgung Gottes, auch ein Buch der besonderen Zuwendung Gottes. Und das werden wir jetzt auch lesen. Wir lesen mal aus 2. Mose 19, die Verse 1 bis 6, einer der Texte, die auch für den Israelsonntag vorgeschlagen ist. Am ersten Tag des dritten Monats, nach dem Auszug der Israeliten aus dem Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Ja, ihr seht hier an dieser Stelle, Buch Exodus, Altes Testament, natürlich ein Wort erstmal hier auch an die Israeliten. Ich bin ja jetzt nun kein großer Spezialist, was Israel-Problematik angeht, und das ist auch alles nicht so einfach. Da gibt es andere Spezialisten, auch die, die sagen, wenn in Israel ein Sack Kichererbsen umkippt, dann kommt der Messias wieder. Zu denen gehöre ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich denke, in diesem Abschnitt ist auch ganz viel für uns drin. Wir haben eben in der Schriftlesung etwas aus dem 1. Petrusbrief gelesen, dass eigentlich diese Thematik ja auch ein Stück nochmal aufgreift und ausweitet. Deshalb lade ich euch ein, mal ja, so ein paar einfache Gedanken nochmal mitzudenken. Und der erste Gedanke ist wirklich ganz schlicht und einfach, aber von unserem Text her auch wieder ganz interessant. In Vers 3 heißt es, und Mose stieg hinauf zu Gott. Hinauf zu Gott. Ja, wie geht das denn? Oder geht das überhaupt? Können wir uns Gott annähern? Oder können wir uns Gott nähern, so ja, wie meine Kumpels und ich damals auf diesen Berg gestiegen sind? Ist schon so ein bisschen interessante Formulierung. Ne? Mose stieg hinauf zu Gott. Natürlich war Mose nun ein besonderer Mensch. Er war der Anführer des Volkes Israels damals bei dem Auszug, den Gott sich rausgesucht hat, ja, um mit ihm auch Geschichte Israels zu schreiben. Er war kein perfekter Mensch, das lesen wir, das finde ich ja auch immer ganz ermutigend. Mose hat tatsächlich ja mal einen Aufseher erschlagen, der die Israeliten in Ägypten schlecht behandelt hat. Also gar keine so leichte Geschichte. Er selbst hat sich ja auch nicht so, am Anfang gar nicht so selbstbewusst gefühlt und brauchte noch jemanden, der so ein bisschen für ihn reden konnte, hat seinen Bruder Aaron noch an die Seite gekriegt, der dann auch so als der erste Priester galt. Also Mose war durchaus kein perfekter Mensch, was mich auch immer wieder ermutigt, zu sehen, was Gott sich so für Leute raussucht. Da gibt es ja eine ganze Reihe, das ist unendlich fortzusetzen. Mose war ein Mörder, David ein Ehebrecher, Petrus ein Lügner, Thomas ein Zweifler. Und ne, diese Liste ist unendlich weit fortzusetzen. Und dennoch hat Gott diesen unperfekten Mose gebraucht. Er zeigte sich ihm damals im Dornbusch, in diesem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte, und er sollte seine Schuhe ausziehen. Und eigentlich so ab diesem Zeitpunkt war Mose eigentlich beständig mit Gott unterwegs. Also hier lesen wir eine Stelle, wo das nochmal irgendwie eine besondere Gottesbegegnung ist. Die gab es auch immer wieder. Aber im Grunde war Mose ja, von da an so von seiner Begegnung mit Gott auch beständig mit ihm unterwegs. Und ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann hätte er auch das Volk Israel kaum einen Meter weit führen können. Ne, sich so versorgen lassen, sich so vertrauen, dass Gott immer wieder mal Brot schickt und man durfte nichts aufheben. Ihr kennt vermutlich diese Geschichten, immer dieses Vertrauen. Und dann war das ja auch ein halsstarriges Volk und Mose musste sie immer wieder überzeugen und irgendwie mitschleppen. Es war gar nicht so einfach und ich glaube, sowas geht wirklich nur, wenn man einen beständigen Draht zu Gott hat. Ich glaube, Mose hatte das und trotzdem gibt es so diese speziellen Begegnungen auch immer wieder, dass Gott mit Mose nochmal ganz speziell redete, so in besonderen Momenten, also so herausgehobene Momente wie hier auf diesem Berg, wo er dann im nächsten Kapitel ja auch die 10 Gebote empfängt, wichtige Grundregeln für viele Gesellschaften bis heute. Aber hier heißt es, Mose stieg hinauf zu Gott. Also ich finde das eine ziemlich abgefahrene Formulierung, so ganz plastisch ist das hier. So wie wir beispielsweise auf den Teide gestiegen sind, stieg Mose hinauf zu Gott. Also Mose weiß anscheinend, wo Gott wohnt, Berg Sinai, Haus Nummer 7. Ich meine, ich denke, uns ist klar, dass Gott irgendwo omnipräsent ist, so sagen wir, dass er irgendwie überall ist, allmächtig und allwirksam, aber dennoch gibt es immer wieder Augenblicke, nicht nur für Mose, auch für Jesus selbst, wo nochmal so besondere Zweisamkeit, Intimität mit Gott da ist. Und vielleicht könnt ihr mal überlegen, wo für euch solche Momente sind im Leben, so besondere Momente. Natürlich, wir rechnen damit, dass Gott immer und überall da ist, aber vielleicht habt ihr auch so besondere Momente. Vielleicht ist das der Sonntag und ihr lebt ihn in besonderer Weise mit Gottesdienst. Vielleicht habt ihr aber auch am Tag eure Zeiten, morgens oder abends Rituale oder irgendwelche Dinge, wo ihr in besonderer Weise auch mit Gott in Verbindung seid, wo er sich auch besonders nochmal zeigen kann und wo ihr vielleicht auch besonders nochmal auftanken könnt. Mose hatte solche Momente, selbst Jesus suchte immer wieder solche Momente. Das heißt manchmal, er stieg auf einen Berg und betete, bevor er seine Jünger auswählte zum Beispiel. Nun müssen wir natürlich sagen, klar, es gibt diese besonderen Sachen, aber wir sind jetzt ja nicht mehr in der Zeit des Alten Testamentes, wo dieser Abstand so unglaublich groß war, dass es einem förmlich die Schuhe auszieht. Sondern im Neuen Testament, da heißt es ja nicht mehr, wir müssen hinaufsteigen zu Gott, sondern das Besondere ist ja nun, dass Gott hinuntergestiegen ist zu uns, in Jesus Christus. Im Johannesevangelium heißt es, er kam in sein Eigentum. Natürlich ist damit auch erstmal das Volk Israel gemeint. Jesus ist als Jude geboren, er kam in sein Eigentum, aber dann heißt es auch, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen. Und das ist natürlich auch für uns ja etwas ganz Besonderes. Aber erstmal wird deutlich, ja, Gott ist nicht mehr der ferne Gott, sondern er ist der Gott, der die Nähe der Menschen sucht und deshalb Mensch wird. Aber er wurde auch ans Kreuz geschlagen. Ja, vielleicht, dass das, was im Alten Testament noch so der große Abstand war, dass das jetzt überwunden wird. Und dieser Riss, der durch die Menschen selbst zustande gekommen ist, von Gott selbst repariert wird. Und jetzt dürfen wir kommen. Ich muss auf keinen Berg mehr klettern. Ich kann es natürlich, wenn es mir hilft, mich selber wieder neu zu öffnen. Aber ich muss auf keinen Berg mehr klettern, um Gottes Nähe zu suchen. Ich muss mir auch keinen Druck machen, ihm näher zu kommen oder krampfhaft glauben oder noch mehr glauben. Nein, dieser große heilige Gott ist runtergekommen in diese Welt. Der Schöpfer des Universums hat ein Interesse an uns. Er hat eine Liebe zu uns und deshalb sucht er uns und ist zu uns heruntergekommen. Ja, aber wozu? Weil er sein Reich aufrichten möchte. Das lesen wir auch immer wieder in der Bibel und beten das auch im Vaterunser. Gott ist heruntergekommen, um sein Reich aufzurichten. Im Vaterunser beten wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und dann heißt es, wie im Himmel, so auf Erden. Und deshalb ist Jesus vom Himmel auf die Erde gekommen, damit sein Reich gebaut wird. Also seine Herrschaft auf Erden, seine Sicht für diese Welt soll so durchgesetzt werden. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn wir das ernsthaft beten, das Vaterunser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann kann ich das nicht beten und meine Hände in den Schoß legen. Weil sein Reich, das wird nicht so ohne uns gebaut, sondern so ein Königreich, das kann nur mit Menschen gebaut werden. Wenn ich bete, dass sein Wille hier auf Erden geschieht, dann schließt das ein, dass ich seinen Willen hier auf Erden mit verwirkliche, dass ich mich von ihm gebrauchen lasse. Und da gibt es so zwei kirchliche Begriffe, wie geschieht sein Reich Gottes hier auf Erden, wie wird es gebaut? Durch Diakonie und Mission. Das sind eigentlich so die beiden Dinge, wie es geschieht. Diakonie, für die Menschen da sein, Mission, von dem erzählen, was Gott uns Gutes getan hat. Und dafür schätzt Gott uns wert als seine Mitarbeiter. Und dazu ein zweiter Gedanke. Ich habe über den Text aus dem Petrusbrief schon mal gepredigt hier, aber hier steht er ja auch. Wir sind königliche Mitarbeiter. Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gilt hier dem Volk Israel, als Moses sagt. Das sollst du den Israeliten sagen, hat Gott gesagt. Aber wir wissen vom Neuen Testament her, dass diese Sicht, ja, ich sag mal so, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Paulus drückt das so aus, ja, dass es dann auch übergeprallt ist auf die ganzen anderen Völker. Und deshalb schreibt der erste Petrusbrief das an die christliche Gemeinde, die nun auch Teil des Volkes ist. Jörn hat gesagt, er möchte gern Mitspieler sein, er möchte ein Teil dieses Volkes sein. Und im ersten Petrusbrief haben wir genau diese Formulierung im Grunde, die dann nochmal aufgegriffen werden. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Haben wir eben in der Schriftlesung gehört. Das gilt jetzt nicht mehr nur dem Volk Israel. Und das müssen wir uns oder dürfen wir uns auch gerne mal so auf der Zunge nochmal zergehen lassen. Wir sind, du bist, es gibt ein schönes neues Lied, das ist mir erst später eingefallen, Teil dieser Geschichte. Wir sind Teil dieser Geschichte, Teil der Geschichte Gottes, auch auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden. Und die Reformation hat ja aus diesen Versen so etwas gemacht, so eine schöne Formulierung der Priesterschaft aller Gläubigen. Alle, die nun mit dazugehören, alle, die Jesus im Herzen haben, die Gott im Herzen haben, die dürfen sich diesen Adelstitel, dieses Adelstitels annehmen, so ist das korrekt ausgedrückt. Die dürfen das für sich in Anspruch nehmen. Und das ist jetzt nicht nur irgendwas, auf dem ich mich ausruhen kann, sondern das ist ein Stand, königliche Priesterschaft, ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Das ist ein Stand, aber Stand heißt ja nicht, dass man da stehen bleibt, sondern Stand nimmt auch in besonderer Weise in Verantwortung. Und so ist das hier auch. Im ersten Petrusbrief heißt es, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also Gottes Wohltaten verkünden. Das ist übrigens ein schönes Wort, Wohltat. Ne? Gott tut mir wohl. Gott tut mir wohl. Ich habe mal geguckt, wie oft das Wort in der Bibel vorkommt. Das ist nicht, ist mehrfach. Ne? Er ist ein Wohltat. Es gibt Psalmen, da kommt das drin vor. Ich habe noch ein paar Bibelverse nachher zum Abendmahl rausgesucht, wo das Wort seiner Wohltaten vorkommt. Ja, seine Wohltaten verkünden, damit sein Reich hier auf Erden verwirklicht wird. Und da vielleicht mal eine kurze Nebenbemerkung zu diesem ja doch theologischen Begriff des Reiches Gottes. Da gibt es allein von Jesus drei Aussagen zu. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also steht quasi vor der Tür. Dann gibt es Aussagen Jesu, wo er sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch oder es ist inwendig in euch. Also es ist schon da. Und dann gibt es eine dritte Reihe, dass Jesus sagt, ja, das Reich Gottes kommt noch, es wird noch verwirklicht und selbst er weiß weder wann noch wie. Also diese drei Ausdrücke gibt es und da wird so ein bisschen deutlich, ja, es ist irgendwie schon da, aber auch noch nicht. Und ich habe das immer so erklärt, wie so damals in der Mengenlehre, es ist so wie so diese Schnittmenge, wenn man zwei Kreise übereinander schiebt. Das eine ist das Reich Gottes, oder das Reich dieser Welt, das andere das Reich Gottes, und das schiebt sich schon so langsam übereinander, und in der Mitte, da ist diese Zwischenzeit, von der auch Albert Frey singt, diese Zwischenzeit. Wir sind in dieser Zwischenzeit und wir sind dazu da, im Grunde, damit sich diese Schnittmenge vergrößert. Das ist die Aufgabe der Christen, Gottes Wohltaten verkünden, damit diese Schnittmenge größer wird, bis Gott irgendwann sein Reich verwirklicht, wann und wie das auch immer aussieht, wo selbst Jesus sehr unkonkret geblieben ist. Aber das ist so der Gedanke, in dieser Zwischenzeit Gottes Wohltaten verkünden. Und das ist mein letzter Gedanke, Gottes Wohltaten verkünden. Ja, was meint das denn nun? In unserem Abschnitt lesen wir, dass das Volk Israel Gottes Wohltaten ja durchaus auch erfahren hat. Hier heißt es in Vers 4, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe, durch knietiefes Meer, und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Sie haben Gottes Wohltaten erlebt. Gott hat ihnen gut getan. Er hat sie befreit, getragen wie auf Adlerflügeln. Was für ein schönes Bild. Durch Schilfmeer gebracht, mit Manna gespeist. Und das gilt es zu verkünden. Das hat das Volk Israel auch immer wieder. Die haben eine sehr starke Erinnerungskultur. Und in vielen Festen wird an diese Sachen ja immer wieder erinnert. Und mehr braucht es im Grunde gar nicht. Gottes Wohltaten verkünden. Also mehr braucht man eigentlich gar nicht zu tun. Und das ist im Grunde ja schon Mission. Also wir können keinen Menschen von Gott überzeugen. So viele gute Argumente es vielleicht auch gibt, die es sehr wahrscheinlich werden lassen, dass es einen Gott gibt, dass alles wahr und gut ist, was in der Bibel steht, ja, dass es meinetwegen psychologisch gesunder ist, an einen Gott zu glauben oder sonst was. Ich kann niemanden von Gott überzeugen, sondern da muss auch ein innerlicher Funke umspringen, und das ist ja ein Wirken des Heiligen Geistes. Ich kann niemanden bekehren, und das nimmt mir auch ein bisschen Druck. Ich brauche es so auch nicht, sondern hier heißt es, ich brauche nur die Wohltaten Gottes erzählen. Das, was mir Glaube bringt im Leben, da, wo er mir gut tut. Ich brauche kein Bekehrungsgespräch, irgendwem reinzudrücken. Die meisten Menschen wollen das auch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber die Wohltaten Gottes verkünden. Was bedeutet mir der Glaube? Was gibt er mir? Wo gibt er mir Halt? Auch in Lebenssituationen. Wo hat Gott mich vielleicht geführt, bewahrt, beschenkt? Was gibt mir Glaube an Hoffnung und an Halt? Das gilt es weiter zu sagen. Seine Wohltaten verkünden in dieser Zwischenzeit, damit diese Schnittmenge größer wird. Also hier noch einmal die Anrede an euch, ihr königliches Geschlecht, ihr Priesterschaft, die ihr hier sitzt, Priesterinnen und Priester, mit denen Gott sein Reich baut. Wozu sind wir berufen? Was ist unser Job? Gottes Wohltaten verkünden in dieser Zwischenzeit. Und wer dazu Amen sagen kann, der darf jetzt Amen sagen. Amen. Das war ein Joyce Meyer-Schluss. Ja. In dieser Zwischenzeit, wir werden dieses Lied gemeinsam singen und bereiten uns vielleicht damit auch schon ein wenig auf das Abendmahl vor.